Der rote Startknopf auf seinem Steuerpult leuchtete auf. Alle Systeme waren bereit. Seine Atlas-Rakete war startklar. Seine Glamorous Glennis hing im Bombenschacht der B-29 und wartete darauf, Geschichte zu schreiben. Die Leute reisten jeden Tag durch die Zeit, ohne es überhaupt zu merken. Ruhende Körper etwas schneller, bewegte Körper etwas langsamer. Einstein hatte erkannt, dass Zeit und Raum miteinander verquickt waren. Ähnlich der alten Weisheit, dass man, je mehr Geld man verdiente, umso weniger Zeit hatte es auszugeben. Der Grund, weshalb es niemandem auffiel, war, dass die Unterschiede verschwindend gering waren. Doch würde man jemanden in einer Rakete zum nächsten Stern und wieder zurückschicken, dann würden, wenn für ihn 20 Jahre vergingen, auf der Erde Jahrhunderte verstreichen. Natürlich hatten die wenigsten Leute ein Raumschiff, aber es gab noch eine andere Möglichkeit, die Zeit zu beeinflussen, indem man ihre Beziehung zum Raum veränderte. Anstatt sich zu bewegen, brauchte man nur in etwa die Masse von Jupiter so weit zu verdichten, bis sie fast schon ein schwarzes Loch bildete. Das enorme Gravitationsfeld krümmte den Raum und verlangsamte die Zeit. Der Reisende saß in einem geschützten Bereich in der Mitte, wie im Auge eines Sturms, in dem die Winde der Zeit nicht bliesen, und wartete so lange wie gewünscht. Sobald er das Auge wieder verließ, befand er sich in der Zukunft. Natürlich war diese Methode nicht ohne Tücken, doch Hoffmann hatte einen Weg gefunden, ein eingedämmtes Gravitationsfeld zu erzeugen, das nicht einfach alles in seiner Nähe verschlang und die Person in seinem Zentrum vor der kritischen Masse beschützte. Dabei kam ein elektromagnetisches Feld zum Einsatz, das den Zeitreisenden über die elektrostatische Repulsion gleichnamiger Ladungen isolierte. Wenn etwas schiefging und der Schwerkraftschlund begann, seine Umgebung aufzusaugen, würde die Stromversorgung als erstes zerstört werden und damit automatisch alles abschalten, die perfekte Sicherung. Dennoch sah sich Alice denselben Gefahren wie die großen Pioniere der Luft- und Raumfahrt gegenüber. Ging trotzdem etwas schief, konnte es im Handumdrehen mit ihm vorbei sein. Der wirklich gefährliche Teil kam zum Schluss. Alice hatte sein Tablet so programmiert, dass es seine Position in Zeit und Raum miteinander abglich und er das Auge des Zeitsturms am selben Ort wieder verließ, an dem er es auch betreten hatte. Diese Berechnungen waren am schwierigsten gewesen. Nicht nur musste er die Erdrotation berücksichtigen, sondern auch die Bahn der Erde um die Sonne und die Bewegung des Sonnensystems und der Galaxis durchs All. Wenn er sich vertan hatte, kam er womöglich im Inneren eines Sterns oder, was noch wahrscheinlicher war, irgendwo im weiten Vakuum des Weltraums heraus. Als Ankunftszeit hatte Alice in 200 Jahren und 8 Monaten gewählt. Die 8 Monate, damit er im Sommer statt im Herbst ankam. Für das genaue Ergebnis gab es allerdings keine Gewähr. Mehrere Variablen konnten den Zeitsprung beeinflussen. Die Energieversorgung, die Akkukapazität, die Verkabelung, ja selbst die Luftfeuchtigkeit mochte sein Ankunftsdatum um ein paar Jahre verschieben. Alice hob den Finger. Er zitterte. Gebannt starrte er auf den leuchtenden Startknopf. Dann war es endlich soweit. Sein ganzes Leben zog an ihm vorüber. Er sah seine Mutter, sah seinen Vater, sah sich selbst im College, dann mit einem 8 Pfund schweren Eisley auf dem Arm. Er sah sich, wie er seinem Sohn das Radfahren beibrachte. Er sah Peggy im Skigebiet von Mount Brighton, mit Schneeflocken im Haar und roten Wangen, wie sie sich lachend an ihm festhielt, als ginge es um ihr Leben. Sie lachten gemeinsam. Sie hatten nicht mehr so gelacht seit Trauer, Reue, Wut und Enttäuschung. Der Schmerz griff tief in seine Brust und packte sein Herz. Sein Atem ging schwer. »Gute Nacht, ihr Lieben«, murmelte er und drückte den Knopf.